ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Wo immer es Schifffahrt gibt, lassen sich Kapitäne von ortskundigen Lotsen den sicheren Weg weisen. Ob im Hamburger Hafen, auf der Elbe oder zum Beispiel im Nord-Ostsee-Kanal. Die deutschen Seelotsen sind rund um die Uhr im Einsatz. Wie die Lotsen organisiert sind und wie sie arbeiten, das erzählen wir in diesem Hamburger Hafenkonzert. Wir waren mit einem Lotsen unterwegs und wir waren auf der dritten Lotsenkonferenz Ende November in Rostock-Warnemünde. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3655. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg.
Vor genau 70 Jahren, am 13. Oktober 1954, trat das deutsche Seelotsgesetz in Kraft. Das ist die Grundlage für die Ordnung und Verwaltung des deutschen Seelotswesens. Und ebenfalls 1954 wurde die Bundeslotsenkammer gegründet. Das Jubiläum war ein guter Anlass für die dritte Lotsenkonferenz, die diesmal in Rostock-Warnemünde stattfand. Das 7 Jahrzehnte alte Seelotsgesetz hat aktuell eine entscheidende Neuerung erfahren. Die Ausbildung der Lotsen wurde um einen Masterstudiengang ergänzt. Zunächst möchte ich aber vom Vorsitzenden der Bundeslotsenkammer, Erik Dallege, wissen, wie die Lotsen hierzulande eigentlich organisiert sind.
Ja, die Lotsen in Deutschland sind jeder für sich genommen Freiberufler und diese Freiberufler sind zusammengeschlossen in Lotsenbrüderschaften. Diese Lotsenbrüderschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Das heißt, sie stellen für den Bund sicher, dass an den deutschen Küsten, in den deutschen Häfen die Schiffe sicher rein und raus gelangen können.
Über wie viel Lotsenbrüderschaften sprechen wir in Deutschland und über wie viel Lotsen insgesamt?
Es gibt 7 Lotsenbrüderschaften, die dem Bund unterstehen. Insgesamt 815 Lotsen, wir nennen sie Bundeslotsen. Und dann gibt es auch noch in den Häfen Hamburg und Bremerhaven Hafenlotsen. Die haben die gleiche Vita wie die Bundeslotsen im Großen und Ganzen, stehen aber unter Aufsicht des Landes Hamburg respektive des Landes Bremen. Also insgesamt 925 ungefähr.
Und was ist in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Bundeslotsenkammer?
Die Bundeslotsenkammer hat verschiedene Aufgaben. Zum einen ist sie zuständig für den Lotsbetriebsverein. Das hört sich jetzt eigentlich ziemlich nach Kaninchenzüchterverein an, ist es aber nicht, sondern es ist eine kleine Reederei mit 54 Mitarbeitern und einem Jahresvolumen von immerhin 70 Millionen. Und dieser Lotsbetriebsverein, der sorgt dafür, dass die Lotsen vom Westen bis zum Osten bis in die deutsche Bucht sicher an und von Bord der Schiffe kommen können. Das ist der eine Aufgabenbereich. Der andere Aufgabenbereich der Bundeslotsenkammer ist die politische Vertretung der Lotsenbrüderschaften, sowohl national auch international, gegenüber Behörden, gegenüber anderen Organisationen und auch die Interessensvertretung der einzelnen Lotsen, also das aber nur mittelbar, nämlich über die Brüderschaften hinweg. Mittlerweile hat die Bundeslotsenkammer noch eine dritte Aufgabe hinzubekommen und das ist die Seelotsenausbildung.
Es ist ein guter Termin für diesen dritten Lotsentag, denn in diesen Tagen gibt es 70 Jahre Bundeslotsenkammer und 70 Jahre Seelotsgesetz. Wir wollen nicht zurückblicken, sondern wir wollen in die Gegenwart und Zukunft schauen. Was sind die aktuellen Probleme, die die Lotsen hierzulande haben?
Ja, die größte Herausforderung teilen wir mit nicht nur im maritimen Bereich anderen Stakeholdern, sondern auch überhaupt deutschlandweit, die Nachwuchsgewinnung. Und wir haben schon relativ früh auf ein eigenes Konzept gesetzt. Wir haben versucht, mit allen Partnern gemeinsam was zu entwickeln, haben aber dann gesehen, dass man doch schneller agieren kann, wenn man selbst was auf die Beine stellt. Und das ist uns jetzt gelungen. Wir haben jetzt also die Zugangswege zum Lotsberuf erweitert um 2 weitere Zugänge. Man kann jetzt direkt Lotse werden, ohne, wie ich zum Beispiel, über 20 Jahre lang zur See gefahren zu sein. Und wir erhoffen uns davon schon durchaus mehr Zuspruch. Es sieht auch ganz gut aus. Wir haben jetzt schon den ersten Studiengang hier an der Hochschule Warnemünde, mit dem Grund, warum wir heute hier sind, am Laufen. Das ist unsere größte Herausforderung. Ansonsten sehen wir uns eben auch im Aspekt Sicherheit, und ich meine da nicht die Sicherheit, die man im Englischen mit Safety übersetzt, sondern die, die man im Englischen mit Security übersetzt, gefordert. Denn wir sehen ja, dass an den deutschen Küsten auch immer mehr passiert. Und wir würden uns, glaube ich, keinen Gefallen tun, wenn wir auf autonome Schiffe setzen, von denen wir nicht wissen, ob und wer da an Bord ist. Und ich finde, ein Seelotse, dessen Hintergrund überprüft worden ist, ist auch im Bereich Security ein wichtiger Baustein für uns.
Über die Ausbildung, über den neuen Ausbildungsweg wollen wir gleich noch in dieser Sendung mit dem Ausbildungsverantwortlichen und mit den Studenten sprechen. Was mich in diesem Zusammenhang noch interessiert, wie haben denn die altgedienten Lotsen, Sie haben Ihren Werdegang beschrieben, die lange Jahre zur See gefahren sind mit nautischem Patent. Wie haben die denn auf die neue Ausbildungsverordnung reagiert?
Ehrlich gesagt, nicht nur mit Hurra-Rufen. Es gab ziemlich große Widerstände. Ja, Schmalspurausbildung, und es gab dann doch auch einige Kommentare. Ich kann das aber verstehen, wenn man selber jahrelang gefahren ist und den dornigen und schweren Weg gegangen ist über den Kapitän. Und dann sieht man auf einmal Leute, die deutlich jünger sind und die dann auch sich Lotsen nennen, dann ist das für manch Ältere schwer zu verstehen. Das will ich gerne zugeben. Aber die neue Ausbildung, die wir auf die Beine gestellt haben, ist derartig professionell und gut aufgestellt, dass ich, glaube ich, in kürzester Zeit zeigen wird, dass diese Lotsen, die diesen Weg gegangen sind, genauso gut sind wie die, die es bereits gibt. Und ich stelle auch schon fest, dass der anfänglich sehr große Widerstand in den letzten 2-3 Jahren deutlich nachgelassen hat und dass die älteren Lotsen sich durchaus auch verpflichten und auch Freude dran finden, den zukünftigen jungen Kollegen was beizubringen.
Die zweite Novelle des Seelotsgesetzes, in der die neue Ausbildung geregelt ist, ist ja auf dem Wege, hat natürlich auch noch ein paar Geburtsfehler, die jetzt nachbearbeitet werden. Wir haben im Moment keine funktionierende, sage ich mal, Bundesregierung, und das Parlament will auch nicht so, wie es soll. Das heißt, wir verlieren jetzt eine ganze Menge an Zeit. Welche Auswirkungen hat das, wenn es 3 Monate dauert, bis man die Geburtswehen dieser Novelle beseitigen kann?
Ja, wir haben ja vorhin einen Vortrag gehört von der zuständigen Dame aus dem Bundesverkehrsministerium. Die ist ja recht zuversichtlich, dass auch die aktuelle Situation der Politik nur in Anführungszeichen zu einer Verzögerung von 3 Monaten führen würde und dass wir eben eventuell mit dem angepassten Seelotsgesetz schon im September nächsten Jahres an den Start gehen könnten. Also sprich, der Bundestag, der Bundesrat das Gesetz bereits verabschiedet hätte. Begrüßen wir natürlich, allerdings, und das ist auch ein offenes Geheimnis, wurde bei dieser Konferenz ja auch öfters darüber gesprochen, wir wünschen uns eine weiter gefasste Veränderung des Seelotsgesetzes, denn auch wir Lotsen haben noch einige Themen, die wir gerne gesetzlich geändert hätten. Wir haben, wie Sie auch gehört haben, das Versprechen bekommen, dass das in einer weiteren Novellierung auch nochmal angepackt werden wird. Da werden wir darauf achten, dass das auch passiert.
Erik Dallege, er ist der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer. Und gleich geht's mit einem Lotsen an Bord. Ein Tag im November im Hamburger Hafen. Lotse Henrik Lüders geht an Bord des Massengutfrachters Yasa Ilhan. Mit dabei meine Kollegin Antonia Reif. Sie wird den Hafenlotsen heute bei seinem Einsatz begleiten. Der Frachter soll ablegen und sich auf den Weg elbabwärts machen.
Super. Gangway is clear. As soon as the forward station pick up the.
Auf der Kommandobrücke herrscht volle Konzentration. Der Kapitän des Schiffes und der Lotse stimmen sich ab, besprechen das Manöver. Über Funk und Telefon kommen Informationen rein. Absprachen werden getroffen.
Yasa Ilhan durch die Ellerholzenge, dann auf die Elbe zum Abgang.
Die Yasa Ilhan, ein knapp 200 Meter langer Bulker, ein Massengutfrachter, möchte nach Izmir ablegen. Henrik Lüders ist Ältermann der Hamburger Hafenlotsen und heute für den Einsatz verantwortlich. Er hat spezielle GPS-Geräte dabei, positioniert sie draußen am Schiff und kann die Daten dann auf seinem Tablet sehen.
Wir haben sozusagen ein Navi Google Maps für Profis im Hafen.
Seine Aufgabe ist es, das Schiff von der Pier parallel wegzubringen, ohne irgendwo anzustoßen, und es dann an den anderen Containerschiffen vorbei auf die Norderelbe zu lotsen.
Wir haben jetzt hier sozusagen auf meinem Tablet, kann man jetzt unser Schiff als grüne Silhouette sehen, in einer Karte im Hamburger Hafen. Bei uns sozusagen ein bisschen die Herausforderung wird sein, wenn wir hier losgefahren sind, müssen wir ja durch den Vorhafen fahren, an dem großen Costco da vorne vorbei. In echt sieht es gar nicht so schmal aus. Hier auf der Karte sieht es ein bisschen enger aus. Bison und Rasan, stopp!
Der Lotse gibt dem Kapitän des Schiffes Kommandos, bleibt mit den Schleppern im Funkkontakt und manövriert die Yasa Ilan vom Liegeplatz auf den Elbkanal.
Steady.
Das ist so ein Standardkommando. Jetzt hat der Rudergänger die Order gekriegt, er soll den Kurs, also die Richtung, die wir fahren, einfach immer weiterfahren.
Henrik Lüders muss als Lotse für das Manöver alle Parameter im Blick behalten. Dazu gehören die Tide, die Windverhältnisse oder auch der Schiffsverkehr. Die Yasa Ilan fährt zwar gerade nur mit 3 Knoten, also einer Schrittgeschwindigkeit von rund 5 km/h durch den Hafen, aber...
Obwohl das alles sozusagen so träge wirkt, sind tatsächlich die Punkte bei uns im Hafen, wann man denn mal sein Manöver einleiten muss oder auch nicht, die Zeitfenster sehr, sehr kurz. Also auch bei diesen 400-Meter-Schiffen ist es so, man hat nur irgendwie eine halbe Minute Zeit oder 20 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit zu sagen, okay, jetzt muss ich anfangen. Sonst ist es leider zu spät.
Weil der genaue Zeitplan so wichtig ist, muss der Lotse auch schon planen und koordinieren, wann er von dem großen Schiff zurück auf die kleine Lotsenbarkasse übersetzt, um seinen Einsatz zu beenden.
Bei dem Lotsenwechsel ist es so, die Barkasse fährt einmal Längsseite, muss dann tatsächlich exakt parallel nebenher fahren, dass die Lotsenleiter sozusagen an den Übergabepunkt sozusagen hängt, dass sie nicht sich irgendwo verklemmt, dann hinterm Fender oder Ähnlichem.
Das Versetzen ist ein heikler Moment in der Arbeit der Lotsen. Meist müssen sie von den großen Schiffen an einer freihängenden Jakobsleiter an der Schiffswand entlang herunterklettern und auf die Barkasse springen. Lüders bereitet den Lotsenwechsel auf der Yasa Ilan vor.
Wir haben mehr als 9 Meter Freibord, also Abstand Oberkante bis zum Wasser. Und es gibt so eine Regel, dass halt bei mehr als 9 Metern soll man nicht 9 Meter runterklettern, sondern dann gibt es die Combination. Die Kombination sieht man an der Bordwand sozusagen der Gangway. Dann wird erst die Gangway ausgebracht. Man klettert dann sozusagen die ersten 5 Meter, geht man der Gangway runter. Und dann macht man die letzten 4 Meter nur noch mit der Lotsenleiter.
Und dann ist es auch schon soweit.
Ladder is ready, perfect. Then we can go to slower.
Der Lotse verlässt über ein langes, steiles Treppenhaus die Kommandobrücke und geht raus an Deck. Über eine Gangway, die wie eine Treppe an der Außenwand des Schiffes hängt, geht er runter, wechselt auf die Jakobsleiter, nimmt dort ein paar Stufen und macht dann den Schritt auf die Barkasse. Alles, während beide Schiffe fahren und die Wellen der Elbe gegen die Bordwände schlagen. Und ich, die Reporterin, ich springe hinterher. Ein ziemliches Abenteuer für mich. Zumal ich mein Mikrofon noch in der einen Hand habe und krampfhaft festhalte, damit es ja nicht in die Elbe fällt.
Moin!
Mit der Barkasse geht es jetzt zum Lotsenhaus Seemanns Höft, der Zentrale der Hamburger Hafenlotsen.
Ja, das Versetzen der Lotsen. Ein spannender Moment, das Übersetzen auf das Lotsenboot, auch für unsere Reporterin. Mit Mikrofon in der Hand war das gar nicht so einfach. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind auf der 3. Lotsenkonferenz in Warnemünde. Und am Mikrofon des Hafenkonzerts jetzt Bastian Petschokat. Er ist der Ausbildungskoordinator bei der Bundeslotsenkammer. Bastian Petschokat, Ausbildungskoordinator, eine neue Herausforderung, denn die Ausbildung ändert sich ja etwas. Was ist da anders?
Ja, da ändert sich tatsächlich sehr, sehr viel. Erstmal schönen guten Tag. Ich bin in doppelter Funktion im Prinzip tätig, denn ich bin auch noch Elternmann der Lotsenbürgerschaft NOK 1 und die Ausbildungskoordination der Bundeslotsenkammer ist was ganz Neues, denn die Kammer selber hat eine neue Aufgabe bekommen. Sie koordiniert die Ausbildung für einen Abschnitt, nämlich den Lotsenabschnitt 1 für den neuen Masterstudiengang. Das ist sehr herausfordernd und es ist revierübergreifend. Das ist ein Novum.
Das müssen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Früher war es ja so, früher ist gut. Es kann man, glaube ich, den Berufsweg heute auch noch so gehen, dass man als Kapitän oder Offizier zur See fährt und dann den Weg zum Lotsen einschlägt. Das muss heute nicht mehr zwingend sein. Heute können die Studenten an die Uni gehen und Lotse werden.
Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, alle müssen erstmal einen Bachelor machen, Nautik und ein NWO-Patent. Aber wir haben trotzdem.
Was heißt NWO-Patent?
Nautischen Wachoffizier. Da müssen Sie erstmal durch und dann können Sie anschließend den dualen Studiengang bei uns besuchen, der praktisch und theoretisch stattfindet. Und damit machen wir den Lotsberuf jetzt zum Primärberuf. Das ist der große Wandel.
Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Alles in allem könnte man in 5 Jahren damit durch sein.
Und was ist der Vorteil gegenüber dem alten Weg?
Tatsächlich die Zeitersparnis. Das ist das Elementare. Wir merken doch zunehmend, dass die jungen Menschen so zwar ein großes Interesse, vielleicht ein großes ist es auch nicht, sondern Interesse an der Seefahrt haben, aber dann doch nicht so lange zur See fahren möchten. Das sind gesellschaftliche Veränderungen in erster Linie.
Da sind natürlich auf der anderen Seite die Lotsen, die den alten Weg eingeschlagen haben, die lange zur See gefahren sind, dort ihre Erfahrungen gesammelt haben. Wie haben die denn reagiert auf den neuen Ausbildungsweg?
Ja, wir sind ein sehr traditioneller Beruf, Berufsstand und es sind Vorbehalte im Raum. Die gilt es auszuräumen. Man muss dazu sagen, dass wir 2008, 2009 schon einmal einen alternativen Zugangsweg geschaffen haben. Durch den sind inzwischen 50 Kollegen bei NOK 1 bestallt worden und die haben das Eis erstmal gebrochen. Man muss da auch intern reingucken. Das ist tatsächlich so, dass die natürlich auch schon eine Fahrzeit hatten. Heute kommen die nochmal ein Stück jünger, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass das klappt.
Wo kann man diesen Studiengang, dieses Fach belegen?
Unsere Kooperationspartner sind die Fachhochschule hier in Wismar, Warnemünde und in Kooperation weiterhin auch noch die Fachhochschule in Flensburg.
Nun ist der Lotse ein Beruf, der natürlich zwangsläufig irgendwo im Norden bekannt ist. 4 Studenten sind jetzt in diesem Studiengang, es könnten durchaus noch mehr werden. Wie können Sie dafür sorgen, dass dieser Studiengang, der Weg zum Lotsen, bekannter wird in ganz Deutschland? Also ich sag mal jenseits südlich von Bremen.
Ja, das ist ja das Dilemma, das die ganze maritime Branche hat, dass eigentlich auch schon südlich der Elbe wenig darüber bekannt ist, außer in meinetwegen Stadtstaaten wie Bremen. Ja, Social Media. NDR Nordstory, haben wir kürzlich erst einer gesehen. Gut, die wird beim WDR nicht ausgestrahlt, aber das sind die Wege, die wir gehen müssen. Und dann haben wir 4 Repräsentanten, die das nach außen tragen.
Sie haben es erwähnt, Nordstory, das kann man heute alles in der ARD-Mediathek sehen und hören. Also das ist vom Zugang her kein Problem. Ein anderes Problem, ich glaube, es sind insgesamt 5 Frauen, die als Lotsen unterwegs sind. Wie kann man den Beruf für Frauen attraktiver machen?
Da sind wir auch schon wieder bei dem großen Zeitvorteil. Oftmals war die Chance, Lots zu werden, eigentlich verwehrt daher, dass es so lange dauerte, bis man da überhaupt an die Tür klopfen durfte oder konnte. Und wir hoffen schon tatsächlich, dass wir jetzt mit diesem neuen Ausbildungsgang und dem frühen Einstieg in den Beruf zum Lotsen einfach ganz neue Möglichkeiten haben und auch das Interesse bei den Frauen dementsprechend wecken.
Der Ausbildungskoordinator der Bundeslotsenkammer, Bastian Petschokat. Meine Kollegin Antonia Reif ist unterwegs mit den Lotsen im Hamburger Hafen. Das Lotsenboot hat den Lotsen Henrik Lüders am ausfahrenden Frachter abgeholt und ihn und Antonia Reif zum Seemannshöft gebracht.
Es ist ein Blickfang, das Lotsenhaus Seemannshöft. Die Fähren fahren daran vorbei, vom Anleger Finkenwerder aus sieht man es und vom schräg gegenüberliegenden Elbstrand kann man es auch erahnen. Der Backsteinbau von 1914 hat einen auffälligen Signal- und Beobachtungsturm mit großer goldener Turmuhr. Hier ist die Zentrale der Lotsen im Hamburger Hafen.
Einmal willkommen in unserem heiligen Hallen.
Ältermann und Hafenlotse Henrik Lüders geht in die Aufenthaltsräume und checkt als erstes die Einsatzpläne und Schifffahrten, die heute im Hafen anstehen.
Jetzt können wir einmal gucken. Das würde um 3 wegfahren, wo wir dann hier irgendwann um 2:40 uns auf den Weg machen müssten.
Er kann auf mehreren Monitoren genau sehen, welche Schiffe wann ankommen oder abfahren wollen, welche Maße sie haben und wer als Lotse an Bord gehen wird.
Auf zum nächsten Monitor. Der ist noch hier weit weg. Wie gesagt, ein relativ großer Bulka.
Neben den Aufenthaltsräumen und Büros der Lotsen gibt es den Wachleiterraum, die Zentrale der Lotsenstation.
Das ist der heiße Stuhl. Von hier aus wird alles organisiert, was im Hafen mit Lotsen und Schiffen passiert. Lotsenboote, ja, und die Kollegen.
Heinrich Meißner ist auch Lotse und heute als Wachleiter eingeteilt. Durch große Fenster hat er hier einen 180-Grad-Blickwinkel direkt auf die Elbe. Alle Schiffe fahren hier an der Einfahrt des Hamburger Hafens vorbei. An einem halbrunden Tresen mit knapp 1 Dutzend Monitoren koordiniert er alle Einsätze an diesem Tag.
Wir haben Radarbildschirme, wo wir den Hafen mit überwachen können. Dann haben wir 2 Bildschirme für unsere Einsatzleitung, Einteilung, aufkommende Schiffe, abgehende Schiffe, verholende Schiffe. Da werden die Lotsen drüber geplant. Dann haben wir eine Hafenkarte von der HPA zur Verfügung gestellt, wo die Schiffe an den Liegeplätzen gesehen werden können. Fahrende Schiffe, liegende Schiffe. Da sehen wir alles. Von dort wird alles überwacht.
Auf den Karten kann er sämtliche Informationen und Daten über alle Schiffe im Hamburger Hafen einsehen. Ihre Größe, das Gewicht, ihre Fracht oder auch, wo im Hafen gerade Taucher im Einsatz sind oder Baustellen vorliegen. Alles wichtige Informationen für die Arbeit der Lotsen. Über Funk und Telefon bleibt der Wachleiter mit allen Beteiligten im Kontakt, bekommt Anrufe und Aufträge von den Reedereien und koordiniert diese.
So, der nächste. Die Hafenlotsen Meißner. Hallo.
Heinrich Meißner hat im Wachleiterraum der Lotsenstation die genaue Übersicht. Über allem steht dabei, dass es in Deutschland eine ständige Verfügbarkeit von Lotsen gibt. Im Hamburger Hafen muss also jedes Schiff zu jeder Zeit mit einem Vorlauf von 2 Stunden einen Lotsen bekommen. Besonders große Schiffe müssen sich mit einer Vorlaufzeit von 4 Stunden anmelden. Wenn Reedereien telefonisch einen Lotsen bestellen, trägt Heinrich Meißner den Auftrag in den Dienstplan ein und ruft einen Kollegen aus der Bereitschaft an.
Also wir haben bis zu 1,5 Stunden Abrufzeit von zu Hause und der Wachleiter ruft dann je nach Bedarf die Kollegen von zu Hause an. Und die kommen dann hierher und dann werden sie eingeteilt.
Der jeweilige Lotse kommt dann direkt in den Hafen an das zu lotsende Schiff oder startet an der Lotsenstation am Seemannshöft. Henrik Lüders beginnt von hier gleich seinen nächsten Einsatz und erklärt, was dabei eigentlich grundsätzlich seine Aufgabe als Hafenlotse ist.
Wir haben für die Sicherheit und Leichtigkeit im Verkehr im Hamburger Hafen zu sorgen. Das heißt, wir lotsen alle Schiffe, die den Hamburger Hafen befahren oder verlassen, rund um die Uhr verlässlich und tragen dafür die Sicherheit im Hafen bei.
Vor dem Lotsenhaus am Anleger der Barkasse macht er sich bereit.
Wenn wir ein Schiff besetzen müssen, steigen wir auf eins der Barkassen, wie hinter mir, fahren dann Richtung Westen, um das Schiff ungefähr auf der Höhe der Landebahn zu besetzen. Das heißt, wir steigen da die Lotsenleiter hoch und fahren dann mit dem Schiff in den Hamburger Hafen. Oder umgekehrt würden wir an gleicher Stelle ungefähr das Schiff wieder verlassen und dann mit dem Lotsenboot hier an diesem Ponton wieder ankommen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Welche Voraussetzungen muss eigentlich jemand haben, der Lotse werden will? Ähnlich wie bei Fluglotsen ist neben der fachlichen eine psychologische Eignung wichtig. Warum das so ist und wie solch ein Eignungstest stattfindet, das will ich von Dr. Dietrich Grashoff wissen. Der Diplompsychologe testet die angehenden Lotsen.
Ach, das ist natürlich ein sehr vielschichtiger Beruf. Also wir haben, um das auf wissenschaftliche Beine zu stellen, auch tatsächlich zunächst eine Anforderungsanalyse durchführen lassen mit den Berufsinhabern. Das heißt also, die Berufstätigen selber, also die Lotsen, haben im Grunde genommen definiert oder beschrieben, was für sie wichtig ist. Und das ist dann eine recht große Liste gewesen, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann. Durchaus vergleichbar mit den Anforderungen auch in der Fluglotsentätigkeit oder in der Luftfahrt. Diese Liste findet man tatsächlich, also diese Anforderungsliste findet man tatsächlich in der sogenannten Silos-Eignungsverordnung. Dort ist das alles niedergeschrieben und ein breites Konsortium von Leistungsmerkmalen und Verhaltensmerkmalen sowie Persönlichkeitseigenschaften.
Sie haben es gerade angesprochen, solche Eignungstests müssen Fluglotsen absolvieren, Piloten vor der Ausbildung auch. Hat man da möglicherweise gelernt und das Anforderungsprofil ein bisschen hochgeschraubt nach dem Unglück und nach dem Absturz der Germanwings-Maschine damals, als der Pilot das Flugzeug zum Absturz gebracht hat? Hat sich da was geändert seitdem?
Das kann ich tatsächlich nur schwerlich sagen. Also wir sind natürlich in die Details damals reingegangen, was den Abschluss des Germanwings-Flugzeugs anbelangt. Aber unterm Strich muss man schon sagen, dass diese beiden Tätigkeiten eigentlich erstmal nichts damit zu tun haben und wir ein vollkommen neues Programm auf die Beine gestellt haben. Also für den Luftfahrtbereich will ich vielleicht nicht mehr sprechen, obwohl ich auch 20 Jahre dort gearbeitet habe, aber mittlerweile ja nun mich dieser neuen Herausforderung gestellt habe. Und ich würde schon sagen, dass die Anforderungen, die wir hier zusammengestellt haben, ein weites Spektrum von sehr, sehr vielen Dingen sind, die man mitbringen muss, damit man irgendwie in dem Beruf auch bestehen kann.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Lotse auf See haben muss, wenn er an Bord der Schiffe geht oder wenn er diese Ausbildung beginnt?
Da stellen Sie mir eine gute Frage. Das ist ganz schwierig zu beantworten, was wirklich das Wichtigste ist. Es ist einfach eine Zusammenbringung von ganz vielen Merkmalen. Also natürlich gehört dazu so etwas wie Stressresistenz. Das heißt, dass ich in komplexen Situationen, wo ich mich mit den Eigenschaften des Schiffes, der Brücke auseinandersetzen muss, natürlich auch mit der Crew, immer ein Auge haben muss, so eine Vielzahl von Informationen, die auf mich hineinprasseln. Es findet im Grunde genommen ein ständiger Abgleich statt zwischen dem, was man gerade an Informationen aufgenommen hat und was neu hinzukommt. Und es erfordert im Grunde genommen immer wieder eine schnelle Entscheidungsfindung, gekoppelt mit einer guten Vorausplanung der Dinge, die in den nächsten Minuten oder in der nächsten halben Stunde kommt. Also es ist ein großer Anspruch im Bereich der Informationsverarbeitung, aber auch eben halt im Bereich der sozialen Kompetenzen. Es geht natürlich darum, irgendwo auf so einer Brücke auch angemessen zu agieren. Der Lotse ist Berater, muss aber auf der anderen Seite schon auch dazu in der Lage sein, wir würden so sagen assertiv, auch vielleicht auf den einen oder anderen Kapitän mit einzuwirken, damit die Dinge umgesetzt werden, die aus seiner Perspektive heraus Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wie das immer so schön heißt, gewährleisten.
4 Studenten haben diese neue Ausbildung bereits begonnen. Die mussten diesen Eignungstest durchlaufen. Wissen Sie, waren die aufgeregt?
Also ich würde mal schwer mutmaßen, dass die aufgeregt waren. Ich kann es Ihnen leider im Detail nicht mehr sagen. Ich müsste dann in die einzelnen Dokumentationen mit hineingucken. Aber naturgemäß ist man in so einer Prüfung, und da spreche ich einfach jetzt auch mal in einem gewissen Grade für die Bewerber, aufgeregt. Es geht einfach um eine ganze Menge, und von daher denke ich, ein gewisses Maß ist ganz natürlich. Über die Maßen sind sie garantiert nicht aufgeregt gewesen, denn das wäre wiederum auch etwas, was wir sonst im Grunde genommen als ein gewisses Risiko, aber bei einer bestimmten Stärke hätten wahrnehmen können oder wahrgenommen. Und ändert sich vielleicht dann auch irgendetwas in der Entscheidungsfindung.
Der Lotse, das ist ja ein anspruchsvoller Beruf mit Schichtarbeit, mit wirklich unterschiedlichen Einsatzzeiten, mit viel, viel Arbeit. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie die Studenten sehen, die anfangen oder anfangen wollen, dass die wissen, was auf sie zukommt, dass die eine Vorstellung von dem Beruf haben? Weil das ist ja wichtig, denn am Ende will man ja nicht ausbilden und dann sagen die Leute, nee, wir gehen nicht in den Beruf.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade bei den jungen Bewerbern, sprich also aus dieser sogenannten LA1-Gruppe, durchaus ein hohes Maß an Hintergrundwissen und insbesondere auch Initiative und Engagement mit dabei ist. Also sie haben durchaus Kandidaten gehabt, auch welche, die eben halt noch nicht, ich sag jetzt mal, bewerbungsfähig waren, sondern eben halt in jungen Jahren, direkt nach dem Abitur, sich aber äußerst engagiert um diese neue Ausbildung bemüht haben, zum Beispiel ein Praktikum absolviert haben auf einem der Reviere, um den Job ein bisschen kennenzulernen. Und ich persönlich halte das auch für den besten Zugang, den man machen kann, sich das einmal anschauen. Ich hoffe, die Elternmänner der verschiedenen Brüderschaften reißen mir jetzt nicht den Kopf ab, ob der Anfragen, die dann da kommen. Aber tatsächlich ist das die beste Möglichkeit, im Grunde genommen sich ein umfassendes Bild zu machen von der Arbeit. Das ist schon etwas Besonderes. Das ist kein alltäglicher Job. Sie hatten es angesprochen, die Arbeitseinsatzzeiten sind besonders. Und natürlich auch das Hantieren mit immer wieder unterschiedlichsten Situationen zu den unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten, mit den unterschiedlichsten Crews. Das erfordert durchaus ein hohes Maß an Flexibilität und Verantwortung. Und es ist gut, wenn sich die jungen Bewerber das relativ früh auch, wenn sie sich relativ früh darüber auch im Klaren sind.
Diplompsychologe Dr. Dietrich Grasshoff von der BG Verkehr. Im Lotsenhaus Seemannshöft sind die Hamburger Hafenlotsen in Bereitschaft. Wann immer sich ein Schiff dem Hafen nähert, muss einer der Lotsen los. Auch Henrik Lüders, mit dem wir gerade noch unterwegs waren, hat noch Dienst und muss jetzt wieder raus. Und meine Kollegin Antonia Reif, die fährt mit.
Mit der Barkasse startet Henrik Lüders seinen nächsten Einsatz. Die kleinen Schiffe mit der Aufschrift Pilot und Lotse 1, 2 oder 3 bringen und holen die Lotsen überall im Hafen zu den großen Schiffen.
Hier auf der Barkasse ist ein Barkassenschipper, der Kapitän der Barkasse, und ein Decksmann oder der Matrose. Die sind hier 24/7 besetzt, die Barkassen. Davon haben wir 3.
Wenn Henrik Lüders als Lotse für ein Schiff eingeteilt wird, hat er eine Stunde Zeit, um auf das Schiff zu kommen und sich darauf vorzubereiten.
Das heißt, man guckt einmal, was ist es für ein Schiff, wo sind die Aufbauten, was hat es für einen Tiefgang, was hat es für Antriebe, hat es eine Schraube, hat es zwei Schrauben, hat es einen sogenannten Bugstrahlruder, hat es eventuell einen Heckstrahlruder, brauche ich einen Assistenzschlepper, damit ich das Manöver durchführen kann. Wie ist die Verkehrslage, was kommen für andere Schiffe noch, welche anderen Verkehrsteilnehmer sind noch unterwegs, wartet eventuell ein anderes Schiff, was auf meinen Platz möchte, also sozusagen, muss ich mich anders beeilen oder spielt der auch noch irgendwie eine Rolle?
Jetzt ist er gerade auf dem Weg zu Airbus. Dort liegt die Ciudad de Cádiz, ein knapp 130 Meter langes und 20 Meter breites Schiff, das Flugzeugteile geladen hat und den Hamburger Hafen verlassen möchte. Weil das Schiff in Finkenwerder liegt und sich nicht lange durch den gesamten Hafen rausschlängeln muss, sondern nur ausgeparkt und gedreht werden muss, nennt man diesen Einsatz eine eher kurze Lotsennutzung.
Das Wetter macht es allerdings relativ spannend. Wir haben ein bisschen Wind, wir haben Flut, also das Wasser läuft gerade die Elbe auf. Und der Liegeplatz liegt hinter den Finkenwerder Pfählen. Das heißt, man muss sich nachher irgendwie zwischen den Pfählen durchschlängeln und aufpassen, dass die Tide einen nicht auf diese Pfähle drückt.
Die Finkenwerder Pfähle sind eine Ausweichstelle für Großraumschiffe, die hier vor dem Hafen vorübergehend und im Notfall festgemacht werden können, wenn sie auf die Einfahrt in den Hafen warten müssen. Zwischen diesen Pfählen muss Lüders den Airbus-Frachter heute durchmanövrieren.
Es ist in dem Sinne kein Nervenkitzel, aber diese Anspannung oder den Anspruch sozusagen für sich suchen. Hier die größten Schiffe, die es auf der Welt gibt, in dem schönsten, aber leider auch fast kleinsten Hafen der Welt zu fahren. Wir sagen ja salopp, die Spanier, denen sagt man ja nach, sie können Fußball in der Telefonzelle spielen, wir können 400 Meter Blech in der Telefonzelle umdrehen.
In Finkenwerder angekommen, nähert sich die Barkasse langsam der Ciudad de Cádiz.
Na, wir können ja einmal rausgehen und dann können wir genauer gucken.
Die Barkasse manövriert sich parallel an den Frachter ran. Ein Schlepper ist schon vor Ort und macht mit seinem starken Antrieb dem Lotsenboot etwas Schwierigkeiten beim Positionieren.
Der jetzt da schon mit der Leine am Heck vertäut ist, der muss sich auch in Position halten, sprudelt immer irgendwo das Wasser hin und der ist jetzt, hat leider uns ein wenig vertrieben.
Die Schlepper sind echte Kraftprotze mit extrem starken Motoren. Sie unterstützen Schiffe beim Ein- und Auslaufen sowie beim Manövrieren im Hafen.
Weil so ein Großcontainerschiff, 400 Meter lang, 61 Meter breit, wenn die nachher ganz langsam fahren, dann sind sie wie ein Marienkäfer, der auf dem Rücken liegt, können nur mit den Beinen strampeln und sich nicht mehr wirklich dahin bewegen, wo sie hinwollen. Weil die Schiffe dafür ausgelegt sind, lange Strecken geradeaus möglichst effizient zu steuern.
Der Lotse steht beim Manövrieren über Funk in Kontakt mit den Schleppern. Sie sind für den Lotsen manchmal auch wie Augen hinten am Schiff, wo er selbst nicht sehen kann.
Meistens haben wir im Hafen dann vorne und achtern einen Schlepper fest, manchmal noch einen dritten an der Seite. Und damit ist man dann in der Lage, wenn das Schiff sozusagen, wenn es dann tot im Wasser treibt, dass man dann gezielt den Bug oder das Heck in eine Richtung ziehen kann, wo wir als Lotsen das gerne denn hätten.
Denn der Lotse muss immer den Überblick behalten und alle Beteiligten dirigieren.
Andere Kollegen sagen, es ist wie ein Orchester und man hat halt dann neben den Oboen, Streichern und ähnliches haben wir halt einen Bugstrahler, einen Rudern und so weiter. Ist irgendwie so ähnlich. Das gilt es dann zu dirigieren oder abzustimmen, was man mit welchem Element gerade gerne am besten möchte.
Sobald sich Lotsenbarkasse und Schlepper koordiniert haben und die Barkasse parallel zum Schiff fährt, kann der Lotse auf das Schiff übersetzen und seinen Einsatz auf der Kommandobrücke beim Kapitän des Schiffes beginnen.
In diesem Hamburger Hafenkonzert sprechen wir über den Beruf des Lotsen. Ein neuer Weg, um die Qualifikation zum Seelotsen zu erwerben, ist, wir haben bereits darüber berichtet, der neue Masterstudiengang. Im September haben 4 Studenten in Rostock-Warnemünde mit ihrem Studium begonnen. Darunter ist auch dieser junge Mann.
Ja, moin. Hannes Seeger, ich komme gebürtig aus Oldenburg, derzeitig wohnhaft in Scharbeutz. Ich habe hier in Warnemünde mein Patent gemacht, war dann bei Hapag-Lloyd 2 Jahre knapp als Wachoffizier, habe im Studium noch eine Firma gegründet und habe mich dann an Bord dazu entschieden, aber parallel diesen Lotsenmaster dann anzutreten.
Das ist ja eine neue Ausbildung, ein neuer Weg, um Lotse zu werden. Sie treffen während Ihrer Ausbildung auch auf die altgedienten Lotsen. Wie sind die Ihnen entgegengekommen? Wie nehmen die Sie auf?
Das ist anfangs ein Abtasten, ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, aber deutlich positiver als gedacht. Wir waren jetzt gerade 2 Wochen bei den Hamburger Hafenlotsen und da hat man wirklich schnell gemerkt, dass sie auch aus sich rausgekommen sind und wir da eine tolle Zusammenarbeit hatten und wir viel gelernt haben.
Aber es gibt schon dann und wann mal dumme Sprüche, komische Bemerkungen.
Ist ein Abtasten. Ist nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt.
Wie ist die Geschichte hier an der Hochschule? Was lernen Sie in der Theorie? Und ist das sehr praxisnah, das Ganze? Wie läuft das?
Ja, das ist theorienahe Praxis. Oder möchte man das so ausdrücken? Also das Wissen, was wir hier vermittelt bekommen, können wir auch direkt in unseren Praxisblöcken, also mal geschichtet aufgeteilt, direkt anwenden. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert für uns, dass wir nur das vermittelt bekommen, auch gezielt, was wir eigentlich brauchen.
Das ist eine kleine Gruppe. 4 junge Männer haben angefangen mit diesem Masterstudiengang. Sind Sie sowas wie Versuchskaninchen? Ruckelt sich das noch zurecht oder wie war die Hochschule vorbereitet?
Ja, so ein bisschen die Gruppe Null. Und die Vorbereitung von allen Parteien war okay. Kann man so ausdrücken. Wir sind hier gut reingestartet, es funktioniert alles. Wir sind, glaube ich, ein bisschen damit für verantwortlich, jetzt dieses Feinkonzept noch weiter auszuarbeiten, damit auch die zukünftigen Jahrgänge hier einen reibungslosen Start haben.
Also nachgebessert werden kann immer. Wenn alles gut läuft, wann sind Sie denn Lotse? Wann wird dieser Masterstudiengang fertig sein?
Wenn alles so läuft, wie es auch sein muss, da ist viel oder da ist wenig Raum für Fehler bei uns tatsächlich, müsste das im Sommer 2026 sein. Da wäre ich dann 28, also sehr jung noch Lotse.
Ungewöhnliche Karriere, aber das war ja die Absicht des veränderten Ausbildungsweges, die Zeit einfach zu verkürzen, damit es mehr Lotsen gibt, weil die Alten langsam in den Ruhestand gehen. Gibt es ein bevorzugtes Einsatzgebiet?
Für uns ist ja ganz klar, dass wir zum NOK gehen. Und wir hatten jetzt mehrere Bereisungsfahrten dort und da hat man auch festgestellt, dass es auch ein tolles, spannendes Revier ist, das für uns auf jeden Fall für alle in Frage kommt.
Hannes Helger, er ist einer der 4 Studenten des neuen Masterstudiengangs, der Lotsen ausbildet. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Im Hamburger Hafenkonzert sind wir immer noch bei den Hamburger Hafenlotsen. Lotse Henrik Lüders ist auf dem Boot unterwegs elbabwärts. In Höhe Finkenwerder soll er auf einen Frachter, den er sicher von seinem Liegeplatz wegbringen soll. Mit dabei meine Kollegin Antonia Reif.
Angekommen in Finkenwerder hat sich die Lotsenbarkasse parallel zu dem Airbus-Frachter positioniert. Die knapp 130 Meter lange Ciudad de Cadiz hat in ihrem Schiffsbauch eine Lotsenpforte. Ein Einstiegsloch in der Bordwand. Genau dort muss die Barkasse halten und der Lotse kann auf das große Schiff übersetzen.
Genau, aber ein großer Schritt.
Die Schiffsbesatzung nimmt ihn in Empfang.
Hello, sir, welcome aboard.
Und führt den Lotsen durch den lauten Laderaum hoch zur Kommandobrücke des Kapitäns.
Hallihallo.
Ja.
Hello, you have a pilot?
Lotse und Kapitän kommunizieren meist auf Englisch und nennen sich daher immer Pilot und Captain. Sie tauschen wichtige Schiffsdaten aus und der Lotse fragt den französischen Kapitän alles, was er für den Einsatz noch wissen muss.
So, what is your maximum draft?
4.8.
4.8? Yeah.
Yeah,
not too much.
Yeah, no.
And how many persons on board?
23.
And destination?
Nordenham.
Nordenham.
Gemeinsam mit dem Kapitän klärt der Lotse dann das Manöver.
Wir haben uns einmal mit dem Kapitän ausgetauscht. Das Schiff hat sozusagen alle Manövrierelemente. Das heißt 2 Schrauben, hat 2 Ruder, die wir sogar unabhängig steuern können. Das ist auch ganz nett. Hat noch einen relativ kräftigen Bugstrahler. Er hatte tatsächlich wegen dem Strom sich den Schlepper bestellt als zusätzliche Sicherheit. Wir haben hier 2 Möglichkeiten, den Liegeplatz zu verlassen. Entweder fahren wir vorwärts weg durch die Pfähle oder wir fiedeln uns rückwärts gegen die Tide raus, da wo wir hergekommen sind. Wir haben uns jetzt entschieden, vorwärts rauszufahren.
Dann beginnt Henrik Lüders, das Schiff von der Pier wegzulotsen und durch die Finkenwerder Pfähle zu manövrieren. Er arbeitet dabei mit bloßem Auge, mit Einschätzungen der Schlepper über Funk und mit digitalen Kartensystemen.
Wo man einmal einen Umriss vom Schiff sehen kann, dann wabert das jetzt immer noch so komisch hin und her. Das ist dann eine sogenannte Prediction, also die Vorhersage, wo denn das Schiff eventuell demnächst sein kann. Man sieht dann auch die Finkenwerder Pfähle, wo sie sind, den nächsten Pfahl und sozusagen, wo wir dann irgendwie durchfahren müssen. Und man sieht, dass da relativ viel Platz auch tatsächlich ist.
Relativ viel Platz sind in diesem Fall gerade einmal 5 Meter links und rechts zwischen Schiff und den Pfählen. Für Laien und mit bloßem Auge sieht das extrem eng aus. Der Lotse und der Kapitän arbeiten jetzt ganz ruhig und konzentriert zusammen.
Stop the boat.
Stop the boat.
Starboard 20.
Starboard 20.
Yeah. Hard to starboard.
Hard to starboard.
Der Lotse übernimmt bei seiner Arbeit eigentlich nie das Steuer. Das macht immer der jeweilige Kapitän. Der Lotse berät ihn, weil er sich mit den Begebenheiten im Hafen vor Ort besser auskennt als der Kapitän. aber trotzdem.
Der Kapitän ist derjenige, der das, die Verantwortung auch unterm Strich hat. Ich berate ihn nur. Also wenn es dann trotzdem rumpelt, dann muss er trotzdem seinen Kopf erstmal hinhalten. Klar, wenn ich grob fahrlässig handle, dann ist es auch ein bisschen meine Schuld, also nicht nur ein bisschen. Ja.
Beide tragen viel Verantwortung. Deswegen sei es so wichtig, anfangs genau zu klären, wie sie die Aufgaben verteilen und wie das Manöver ablaufen soll. Denn der Kapitän muss dem Lotsen vertrauen und soll sich mit den Kommandos auch wohlfühlen.
You can make both on dead slow, both engines.
Slow at both engines.
Or dead slow.
Chief mate is going to check.
Nach einiger Zeit ist die Ciudad de Cadiz durch die Finkenwerder-Pfähle manövriert, wurde einmal um 180 Grad auf der Elbe gedreht und ist bereit, elbabwärts den Hamburger Hafen zu verlassen. Henrik Lüders kann damit seinen Einsatz beenden.
Then see you next time. Bye bye.
Bye. Er verabschiedet sich oben auf der Brücke, geht runter in den Laderaum und kann über die Lotsenpforte das Schiff wieder verlassen. Weil das Schiff jetzt schon auf der Elbe in Fahrt ist, muss sich die Lotsenbarkasse in voller Fahrt parallel dazu positionieren. Möglichst dicht an das Schiff ranfahren, ohne es zu berühren, und dann kann der Lotse wieder versetzen.
Aber ein großer Schritt.
Manchmal wartet direkt der nächste Einsatz, zu dem der Lotse gebracht wird.
Aber ansonsten, wenn man jetzt nach dem ersten Job fertig ist, geht zur Lotsenstation, guckt einmal nach, was denn sozusagen unsere Glaskugel für die nächsten 2, 3, 4 Stunden sagt.
Und dann beginnt immer von Neuem ein Abenteuer, das gleichzeitig Alltag ist für insgesamt 68 Lotsen im Hamburger Hafen.
Das Schöne bei dieser Lotsgeschichte ist, dass man einfach eine sehr definierte Aufgabe hat. Das heißt, wir gehen da jetzt an Bord, gucken uns das an, gucken, das Wetter ist so, wie es ist, fahren dann los und eine halbe Stunde später können wir sagen, wunderbar, der Elbkollege hat übernommen. Der Kapitän sagt im besten Fall danke, habt ihr schön gemacht. Und man kriegt sozusagen positive Feedback. Man sieht also auch die Arbeit, die man gemacht hat. Das macht es sehr abwechslungsreich, weil es immer wieder anders ist. Und aber gleichzeitig sozusagen echt schön, weil es nicht jeden Tag irgendwie Akten von oben nach unten und links nach rechts wälzen und es kommen mehr Akten nach, als man weggeschafft kriegt.
Antonia Reif war zu Gast bei den Hamburger Hafenlotsen und im Einsatz dabei. An dieser Stelle danke, dass wir von NDR 90,3 die Lotsen, in diesem Fall Henrik Lüders, bei der Arbeit begleiten durften. Das Hamburger Hafenkonzert. Heute waren wir zu Gast bei den Lotsen, haben über deren Arbeit und über den neuen Ausbildungsweg berichtet.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche geht es um das Thema Einsamkeit. Viele Menschen fühlen sich einsam, allein. Besonders für Seeleute, die oft monatelang weg von zu Hause sind, ist Einsamkeit oft ein Problem. Da fehlt jemand zum Reden, jemand, der zuhört, wenn man seine Sorgen loswerden will. Einsamkeit auf See ist auch ein Thema bei der Vendée Globe, der härtesten Regatta der Welt. Boris Herrmann ist ja gerade unterwegs. Er weiß es von seinem ersten Mal allein rund um die Welt, wie schwierig die Tage und Nächte so allein an Bord sein können.
Man fühlt sich natürlich immer mal zwischendurch einsam. Aber wenn dann was, sag ich mal, irgendwas passiert, wo man unmittelbar gebraucht wird, ist das sofort weg. Dann kümmert man sich drum, dann repariert man irgendwas, dann ist man eher in so einem positiven Stress. Und die Einsamkeit ist schon eine schwierige Herausforderung für mich. Das geht jedem natürlich so ein bisschen anders. Aber da ist es dann manchmal vielleicht auch so eine Angst, wenn man das dann so spürt und einen das auch so bedrängt. In der Angst, dass es jetzt länger andauert oder nicht wieder weggeht.
Boris Herrmann gerade unterwegs Richtung Südpolarmeer, allein und manchmal eben auch einsam. Mehr dazu im Hamburger Hafenkonzert, zu hören wie immer am Sonntagmorgen ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr und im Hafenkonzert-Podcast. Dort gibt es übrigens auch viele andere Hafenkonzert-Ausgaben zum Nachhören.
Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Für heute tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.